Guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst heute feiern dürfen. Und ich habe euch was mitgebracht. Bevor ich aber das euch zeige, wisst ihr, dass wir jetzt diesen Monat das Thema Evangelium haben. Wir beschäftigen uns ganz explizit mit diesem wichtigen Thema, nämlich mit der frohen und freudigen Botschaft, wie es aus dem Griechischen übersetzt wird. Eine Botschaft, die man nicht für sich behalten kann. Eine Botschaft, die so gut ist, dass sie jeder erfahren muss. Das Wort Evangelium war erstmal nicht für die Christen reserviert, sondern gab es schon vorher in der Antike. Die Römer hatten es schon, die Griechen hatten es schon. Ne, zum Beispiel 480 vor Christus bei dieser berühmten Schlacht von Marathon, da ist ja der Marathonlauf entstanden, ist ja einer dieser Jogger zurückgelaufen und hat Athen verkündigt, beziehungsweise ja, hat den Athenern verkündigt, wir haben die Schlacht von Marathon gegen die Perser gewonnen. Der soll danach tot zusammengebrochen sein, aber es passt ja zum Marathonlauf. Und das war eine frohe Botschaft. Das war eine Botschaft, die keiner für sich behalten konnte. Ne? So wie heute der Kinderbonus oder irgendwas, was da immer noch extra gibt. Es ist eine Sache, die so schön ist und so wunderbar, dass sie jeder erfahren muss. Interessanterweise haben dann die Christen das Wort Evangelium für sich übernommen. Und das Interessante ist, in der Antike, auch in der römisch-griechischen Zeit, hat keiner der damaligen Historiker oder sonstigen Geschichtsmacher dieses Wort wieder für sich beansprucht, weil sie erkannt haben, ob sie daran glaubten oder nicht, eine bessere Botschaft gibt es nicht als die Botschaft Ewigkeit. Und darum habe ich euch was mitgebracht, einen Autoaufkleber. Das habe ich diese Woche bekommen. Ich lese es euch vor, 50 Jahre Jettingen. Eine Gemeinde. Wenn ich den auf meinen Dacia klebe, dann verdoppelt sich der Wert meines Autos. Aber das ist so schön, wir haben da eine Perspektive und Auftrag. Und das haben wir ja verankert mit unserem Evangelium oder auch mit unseren Kernwerten, mit dieser hingehende Gemeinde. Hingebungsvoll, hingehende Gemeinde. Und wir sind eingeladen am Pommesstand. Ich habe euch das schon erzählt, ich habe das für euch da rausgearbeitet und habe gesagt, verhandelt, wir wollen dem Pommesstand nichts drunter. Außer es gibt einen Cola-Stand. Currywurst wäre auch noch gegangen, ich bin tolerant. Aber das ist unser Auftrag, wo wir jetzt anfangen können, schon dafür zu beten, dass dieses Evangelium sich in uns widerspiegelt, wie wir da zum Beispiel aktiv werden, wie wir miteinander umgehen, an der Liebe wird man sie erkennen und wie wir in Klarheit und Wahrheit auch dazu stehen. Und wenn wir da als Emanuel-Gemeinde diesen Pommesstand übernehmen im Juli, ne, da gibt es noch mehr Details dazu, ich werde euch das zu gegebener Zeit dann sagen, dann werden die Leute auch beobachten, wie die Emanuel-Gemeinde am Pommesstand miteinander umgeht. Werden sie beobachten, wie wir die Pommes rausschütten. Ne? Ob wir großzügig sind oder die Pommes abzählen. Ne? Ich war schon ein paar Mal essen, da habe ich mir gedacht, die Kroketten sind abgezählt. Das kannst du mir nicht erzählen. Das war kein Schwung, sondern es waren drei Stück mehr, darf es nicht sein. Aber genau das ist es, wie wir miteinander umgehen als Gemeinde, als Emanuel-Gemeinde. Wir haben einen Auftrag. Wir dürfen jetzt schon beten für die Begegnungen. Und mir ist es auch wichtig, dass wir das als Gebetsanliegen aufnehmen, dass die Leute durch uns Jesus kennenlernen. Und darum wird es euch auch heute nicht wundern, wird es heute eine Predigt über das Thema Evangelium geben, ganz im Geiste dieses Monates, aber eigentlich sollte das ja immer vorhanden sein. Und da geht es um einen Menschen und ich glaube, das ist der Mensch, der gut für unsere Zeit steht. Ein sehr bekannter Text in Lukas 19, 1 bis 10 mit Zachäus. Und ich möchte heute so ein bisschen rausarbeiten, diese beiden Hauptcharaktere dieses Textes. Einmal diesen Zachäus und einmal Jesus. Und wir können uns dann selber fragen, wo finden wir uns am ehesten wieder? Finden wir uns bei Jesus wieder oder finden wir uns am ehesten bei Zachäus wieder? Bekannter Text, wie schon gesagt, Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit dem Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, damit er ihn sehe. Denn er sollte dort durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, bei einem sündigen Mann zu beherbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil er auch ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus war immer auf der Suche nach den Menschen. Das können wir hier eindrucksvoll sehen. Als er in Jericho reinkommt, da heilt er erst die Blinden. Das ist ja immer im Evangelium auch doppeldeutig. Man kann blind sein im realen medizinischen Sinne. Man kann aber auch blind sein für die geistlichen Wahrheiten und für das Gute, was uns Jesus entgegenbringt. Und er hat Kranke und Reiche gesucht. Alle Berufe waren vorhanden, übrigens auch bei den Jüngern, die ihm nachfolgten. Ne? Vom Zöllner, ne? Matthäus, der sehr begabt war, auch sprachlich, das merkt man im Matthäus-Evangelium, bis hin zum Zeloten, man würde sagen zum Terroristen damals. Jesus sucht die Menschen, die verloren sind. Und er ist wirklich dieser hingehende Jesus, er ist dieser hingehende Gott. Die Frau am Brunnen begegnet er in Samarien. Und wenn man in Johannes 4 nachliest, dann liest man, dass er da durchgehen musste durch Samarien. Ein Jude, der jede was auf sich hielt, der ging nicht durch Samarien. Der wollte das nicht. Aber Jesus musste da durch. Das hieß, dass Gott ihm diesen Weg geweist hat und dass diese Begegnung mit dieser Frau, die eine sehr bewegte Vergangenheit hatte, einfach notwendig war für Gott und Gott es wollte. Hier erfahren wir jetzt von Zachäus und die Geschichte ist gängig, ne? Ein Zöllner, ein Oberzöllner. Und der kommt da hinein und ein Zöllner, ihr wisst es, ich möchte es gerade nur noch mal wiederholen, der arbeitete mit den Römern zusammen. Ne? Der holte den Zoll ein. Die Römer haben ja fleißig Straßen gebaut. Das war auch einer ihrer Rezepte, warum sie so siegreich waren. Sie konnten schnell Handel betreiben, sie konnten schnell Legionen von A nach B befördern. Und so mancher Barbar, auch in den jüdischen Kriegen 70 nach Christus, war überrascht, wie schnell die römischen Legionen marschieren konnten. 30 Kilometer am Tag schafften sie mit vollem Gepäck. Das war für die damalige Zeit hochmobil. Und Mobilität war immer schon der Schlüssel zum Sieg bei militärischen Dingen. Und so haben die Römer auch relativ schnell diese Straßen gebaut, hat natürlich gekostet. Und um diese Kosten reinzubringen, musste man Zoll einfordern. Und das hat man gerne den Einheimischen überlassen. Es wurde damals auch viel betrogen beim Zoll, man hat mehr verlangt. Die Zöllner haben sich sehr gern bereichert, aber die Römer haben das toleriert. Solange das Geld zu ihnen floss, war ihnen das egal. Und Zachäus hatte sich für diesen, er hat einen griechischen Namen, er hatte sich entschieden, war aber Hebräer, Jude. Und es hieß, dass er sich schon mal von seiner Kultur abgewandt hatte, weil er war dadurch geächtet. Man hat mit den Heiden nicht zusammengearbeitet. Juden waren da ein sehr eigenständiges Volk und alles, was nicht jüdisch war, hat man nicht so gerne gesehen. Und Zachäus war damit schon ausgestoßen. Wir haben es schon gehört, bei einem Sünder, also Zöllner. Das war damals im jüdischen Kontext ein Schimpfwort. Du Zöllner, du. Er war geächtet und diese Zeloten, was griechisch für Eiferer sind, heute würde man Terroristen sagen, haben sich gar nicht so auf die Römer eingeschossen, sondern erstmal auf die, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Und Zöllner waren dann auch Opfer von Mordattentaten, von den sogenannten Dolchmännern, die gekommen sind, die einfach abgestochen haben in der Menge und wieder weg. Daher war der Beruf des Zöllners erstmal vielleicht finanziell was Wunderbares, aber es hat einiges gekostet. Wir erfahren ja auch von Zachäus, dass er ein Oberzöllner ist. Also er hat richtig Karriere im Leben gemacht. Er hat nicht nur den Beruf ausgeübt, sondern er hat Karriere gemacht und hatte sich dafür entschieden, die oberste Sprosse zu erreichen, was in der Zusammenarbeit der Römer und natürlich in der Bereicherung möglich war. Das hat ihn einiges gekostet, aber das Spannende finde ich für uns, und das ist auch das, wo ich diesen Menschen Zachäus betrachten möchte, ist es nicht der Mensch, den wir heute oft begegnen, der materielle Mensch, der alles will, der meint auch alles auf alles Recht zu haben und auch bereit ist, diese Kosten manchmal zu tragen. Vielleicht könnte man sich an dieser Stelle fragen, ohne zu viel in diese Bibelstelle reininterpretieren zu wollen, was hat Zachäus auf seinem Weg verloren, dass er diesen Beruf ergriffen hat? Was war das Problem, dass er sich so abgewandt hat von seiner Familie, abgewandt hat von seiner Kultur? Welche Vorstellungen hatte er im Leben und wie kam er dorthin? Wir wissen es nicht, vielleicht werden wir es in der Ewigkeit erfahren. Aber es kommt manchmal so schnell vor, dass man von seinem Weg abkommt, dass man sich was vorgenommen hat, dass man im Leben was Bestimmtes erreichen will, vielleicht auch einen Lebenstraum, vielleicht sogar im besten Fall was geistlich erreichen will. Und dann bringt uns etwas aus der Bahn. Eine Krise, eine Situation. Unsere Welt hat sich stark verändert durch Corona, durch den Ukraine-Krieg. Man hat vielleicht heute andere Vorstellungen, andere Wünsche. Dann hat man vielleicht Krankheit und Not erlebt. Ich kann nur sagen, beruflich lief es nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Als Kind wollte ich Schauspieler werden. Mit Hollywood, Millionen und Ferrari. Als eine wie andere hat nicht geklappt, außer die Straße wird irgendwann mal in der Breite in Hollywood umbenannt, aber das vermute ich jetzt eher nicht. Dann wollte ich Geschichte studieren, hat nicht geklappt. War beim Militär, hat auch nicht geklappt. Das Militär wollte mich nicht. Ist auch klar, so wie ich geschossen habe. Aber all diese Dinge, wo man Vorstellungen hatte und Träume und plötzlich sind die Dinge anders. Kriegen wir das unter die Füße oder sind wir ständig mit Bitterkeit, mit Frust und mit vielen Dingen beschäftigt, die uns eher davon abbringen? Darf ich heute Morgen mal fragen, was war dein Traum? Wie hast du dir dein Leben vorgestellt und wo stehst du gerade? Wie sieht es gerade aus? Ist es bei Zachäus, der sich auf diesen Weg eingelassen hat, aber auch bereit war, die Risiken in Kauf zu nehmen, ne? Attentäter, mit den Römern zusammenzuarbeiten. Und es war auch nicht immer angenehm. Wir reden immer von den Juden, die da mit den Heiden nichts zu tun haben wollen. Die Römer haben auch auf andere herabgesehen. Sonst hätten wir Sklaverei in der damaligen Zeit gar nicht so praktizieren können. Menschen waren minderwertig, auch in ihren Augen, wenn du kein Römer warst. Und darf ich die Frage stellen, ist es so gelaufen, wie du es vorgestellt hast? Oder wie sieht es heute aus? Das Interessante ist, und das erfahren wir auch in dieser Geschichte, dass Zachäus eigentlich so rein materiell vieles erreicht hat. Er war sehr reich, hören wir. Aber es stieß dieser eine Satz in Vers 3 und er suchte Jesus zu sehen. Er will Jesus sehen. Warum eigentlich? Warum will man Jesus sehen? Vielleicht auch für uns die Frage jetzt mit Hinblick auf das Evangelium. Warum sollte man heute noch mit Jesus was zu tun haben wollen? Es wird ja alles relativiert. Das stimmt doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, was gibt's viele Sendungen, die mir erzählen, die Bibel stimmt nicht und es ist rein menschlich und so weiter. Die Wissenschaft arbeitet daran. Es gibt sogar Atheisten, die mir erzählen wollen, dass es keinen Gott gibt. So stark ist der Beweggrund. Warum will man Jesus heute noch sehen? Wir haben doch alles. Wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt. Wenn ich Probleme habe, schaue auf mein Konto und erfreue mich. Naja, wenn ich Probleme habe und auf mein Konto schaue und noch mehr Probleme hat, sollte ich es lassen. Aber es ist doch alles gut, oder? Die interessante Sache ist, und da ist dieser Zachäus, dieser Mensch, der materiell erstmal alles hat, aber scheinbar scheint ihm etwas zu fehlen. Und Jesus geht da durch Jericho, weil er natürlich die Menschen sucht. Und Zachäus suchte Jesus zu sehen. Für was steht eigentlich Jesus? Erstmal für eine unglaubliche Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Materielle Dinge lieben dich nicht. Wir denken oft, wir können uns dadurch geliebt fühlen oder dadurch besser fühlen. Darum shoppen wir und bestellen wir wie die Verrückten, dank Amazon. Ne? Aber wir fühlen uns dadurch nicht geliebt. So für einen kurzen Moment ist es vielleicht durch materielle Dinge vergessen. Und Jesus ist der, der liebt. Er liebt das Unperfekte. Er liebt dich und mich mit unseren ganzen Fehlern. So kommt er in unser Leben rein. Er liebt dich so sehr, dass er in diese Welt gekommen ist, in eine Welt, die voller Sünde ist, die kaputt ist. Und wir lesen es im Johannesevangelium, ihn nicht erkannte. Das hat Erkennen überhaupt nichts mit Visuellem zu tun, sondern ihn nicht annahm. Da kommst du in das Deine und du wirst nicht angenommen. Da kommst du das, was du geschaffen hast, was du gemacht hast und keiner will dich dort haben. Ich fand es immer so schön, in der Klostermühle hat der Heiner Eberhard aufgrund dieses Textes immer eine Geschichte erzählt von einem Mann, der dem ein Hotel gehörte und inkognito in dieses Hotel zurückkehrte und furchtbar mies behandelt wurde, weil er nicht erkannt wurde. Und ich fand die Geschichte immer ganz schön, weil natürlich der Bogen am Ende rausging. Wie gehen wir mit Jesus um? Wie gehen wir mit Dingen um, die er uns gibt? Wie leben wir mit Jesus, der alles geschaffen hat, der alles möglich gemacht hat? Auch alles, was ich materiell habe, hat er möglich gemacht. Und wenn du dafür hart gearbeitet hast, hat das Jesus möglich gemacht, dass du dafür hart arbeiten kannst. Darum gilt ihm im aller Dank. Aber Jesus kam in diese Welt und es ist auch diese Botschaft des Evangeliums, weil er unglaublich liebt. Und er liebt den Verlorenen, er liebt den Sünder. Nicht die Sünde, aber den Sünder. Er liebt den, der Dinge schiefgegangen sind. Auch er liebt den, wo die Lebensträume sich nicht erfüllt haben. Er liebt den Kaputten, den Zerstörten, den mit einer ganz bewegten Biografie. Das ist auch das, was wir als Botschaft weitergeben dürfen. Und ich freue mich an euch als Gemeinde. Wir sind so unterschiedlich. Unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Erlebnisse, unterschiedliche Sünden. Nicht eine ist besser oder schlechter als die andere. Alle Sünde zählt bei Gott gleich. Das ist seine Gerechtigkeit. Ich kann mich nie über jemanden erheben und sagen, oh, das war nicht meine Sünde. Also kann ich, wie bist du denn drauf? Egal, was du erlebt hast, du darfst hier sein. Egal, was schiefgegangen ist und welche Lebensträume sich nicht umgesetzt haben. Du darfst hier leben mit Jesus Christus, weil er uns das schenkt. Und Jesus Lebensinhalt. Ne? Zachäus haben wir gegenübergestellt, war dieses Materielle. Geld, Reichtum, Macht. Das ist das, was viele heute antreibt, wo viele auch zu Fall kommen. Jesus Lebensinhalt war nur eins. Gott dienen. Das war das, warum er gekommen ist. Das war das, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat. Und das war nicht ohne für Jesus. Jesus wurde versucht vom Teufel, Matthäus 4, und es war eine Versuchung, er hätte fallen können. Jesus musste kämpfen mit seinen Jüngern. Jesus hatte Auf und Abs. Und nochmal, wir kommen von Ostern her. Jesus hat im Garten Gethsemane gesagt, dass meine Seele zutiefst betrübt ist. Er hat Blut geschwitzt, weil er solche Todesangst hatte. Das war nicht ein einfacher Dienst. Aber er lernte Gehorsam gegenüber Gott, weil er gesagt hat, es gibt für mich nur einen Lebensinhalt, nämlich Gott dienen. Wir können uns selbst fragen, was unser Lebensinhalt ist. Auch im Hinblick vielleicht auf Jesus und auch auf unsere Gemeinde. Für was lebst du? Für was stehst du morgens auf? Oder vielleicht manchmal die Frage, warum stehst du überhaupt auf? Das stelle ich mir ab und zu, aber dann fällt es mir wieder ein. Aber dieser Gehorsam, und in Hebräer 5,8 steht es so schön, Jesus und, also es geht um Jesus, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Er hat diese Dinge umgesetzt, wie es in Römer 8,28 steht. Alle Dinge dienen zum Besten. Nicht alles ist zum Besten, sondern dienen zum Besten, weil wir in jeder Situation, in der wir stehen, dank Jesus erfahren dürfen, wie groß Gott ist. Und ich möchte heute Morgen auch Mut machen, egal was du gerade erlebst, egal welches emotionales Chaos vielleicht auch in deinem Leben ist, es kann zum Guten dienen, wenn wir da lernen, in dieser Situation auf Gott zu schauen. Und es ist keine fromme Floskel. Ich weiß, dass es umkämpft ist. Wir lesen die Psalmen und wissen, dass die auch keine frommen Floskeln rausgehauen haben. Sondern es ist die Chance, in dieser Krise an ihm und mit ihm zu reifen. Und Jesus hat diesen Gehorsam, und das hebt der Hebräerbrief klar hervor, was er litt, das war nichts Positives. Wisst ihr, wir gehen davon aus, dass wir sagen, Jesus, der ging durch Samarien mit Freude. Jesus ging danach auch da zu Zachäus mit Freude. Vielleicht hat es Jesus auch manchmal viel gekostet, vielleicht musste er auch kämpfen. Er war ganz Mensch, ohne Sünde. Aber für Jesus war dieser Dienst auch nicht immer leicht, wie unverständlich alle immer zusammen waren. Aber was ist eigentlich die Voraussetzung für Gehorsam auch gegenüber Gott? Ich weiß, dass wir das Wort Gehorsam nicht mögen. Wir sind Deutsch, da hat es auch einen sehr negativen Touch in der Geschichte gehabt. Aber wisst ihr was, wir dürfen uns die biblischen Begriffe nicht kaputt machen lassen, nur weil Menschen sie zerstört haben. Gehorsam steht in der Bibel und Gehorsam ist Teil von dem Leben mit Jesus. Aber die Grundvoraussetzung für Gehorsam ist etwas, und da können wir das ganz klar diesem Zachäus, diesem materiellen Menschen gegenüberstellen, Zufriedenheit. Das ist der erste Schritt. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und sind wir ehrlich, an dieser Zufriedenheit wird am meisten gekämpft. Erstmal materiell. Ne? Wenn ich in den Fernseher schaue, sehe ich zwei Extreme. Ich schaue gern Fernseher, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Das einmal ist der soziale Punkt, ne, wo es der Brennpunkt ist, wo die Leute relativ wenig haben. Und das andere ist, habe ich die letzten auch gesehen, so ein Millionär. Ne? Über YouTube oder so ist der Millionär geworden. Wahnsinn. Ne? Über Düfte. Der hat Parfüm gemacht. Toll, will ich auch. Ne? Und dann hat er ein Ferrari und so weiter und kann dann einrichten für mehrere 100.000 Euro. Toll. Wie soll man denn da zufrieden sein?
Beim anderen bin ich zufrieden wahrscheinlich, dass mich das nichts angeht. Das andere fordert mich heraus, das will ich auch haben. Guck mal, was der sich alles leisten kann. Der hat keine Geldsorgen. Und die Zufriedenheit ist auch da, wo der Teufel am gernsten ansetzt. Unzufriedenheit. Ne? Ich bin zufrieden zum Beispiel, dass ich Jesus Christus in meinem Leben habe, dass ich diese Gnade und Barmherzigkeit erfahre, die tägliche Vergebung und diese wunderbare Liebe. Ich habe schon gesagt, Jesus liebt das Unperfekte, das Unvollkommene. Darum ist er ja gekommen und er liebt dich so, wie du bist. Das heißt nicht, dass wir uns geistlich nicht verändern dürfen, aber er liebt dich von ganzem Herzen. Reicht dir das? Ist es, wenn du morgens aufstehst, wo du sagst, ja, danke Jesus, ich bin von dir geliebt. Zufriedenheit mit deinem Ehepartner, Ehepartnerin. Ich kann jetzt sagen, dass ich meine Frau sehr glücklich mache und sie unglaublich zufrieden ist, aber es wäre gelogen. Ich bin Marcel, ich habe unglaublich viele Fehler. Ich habe manchmal Tage, da darfst du mich nicht angucken und darfst du nicht mucken. Und es ist so echt ein Teil meines auch des täglichen Kampfes, die Ehe so zu leben, wie Gott es will. Und es hängt an mir oft. Es hängt an mir, wie ich mit anderen umgehe. Aber wisst ihr was, woran es am meisten hängt? Wie ich mit mir selber umgehe. Wenn ich unzufrieden bin, dann muss auch alles andere unzufrieden sein. Das ist die gefallene Natur des Menschen. Und das ist es. Sind wir zufrieden mit dem Ehepartner, Ehepartnerin? Vielleicht haben wir uns das anders vorgestellt. Vielleicht war es der Ritter auf dem weißen Ross. Hoffentlich kann er reiten. Vielleicht war es dieser Wunsch, das so wäre das die Idylle. Aber vielleicht ist es gar nicht so, sondern lebt man täglich in der Vergebung, in der Liebe zueinander, weil Jesus der Mittelpunkt ist. Vielleicht ist es auch die Zufriedenheit mit meinem Körper. Wir haben heute schon wieder diese Zeit der Antike des Körperkultes. Man kann unglaublich viel machen. Ich sehe auch nur schlanke Menschen. Also es ist nicht, wenn ich mich im Spiegel sehe, aber ich sehe sie auf der Straße, in Medien und so weiter. Ich habe manchmal, wenn ich so gewisse Sendungen sehe und dann sind da Moderatorinnen, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, die Frauen, die sind sehr dünn, ich möchte ihnen immer gern Butterbrot anbieten. Sage ich, komm, iss heute mal was, es ist okay, einmal in der Woche darf man essen. So dünn, das ist doch nicht mehr schön. Aber bist du zufrieden mit deinem Körper, auch wenn er nicht die perfekten Idealmaße hat, egal ob als Mann oder Frau? Oder wie lange musst du hungern, wie lange musst du kämpfen, wie lange musst du pumpen, bis du dich zufrieden fühlst? Wo Gott gesagt hat, ich habe dir einen Körper gegeben. Du darfst anständig mit dem Körper umgehen. Es ist der Tempel des Herrn, 1. Korinther 3, 16 steht es. Aber du brauchst dich nicht quälen. Zufriedenheit vielleicht auch mit dem Single-Dasein. Ich weiß, das ist heute ein großes Thema und man kriegt ständig romantische Komödien, wie sie sich kennenlernen und wie schön das alles ist und dann geht's los. Ne? Aber interessanterweise, der Film geht nicht weiter, ab wann sie heiraten. Da wäre das wahrscheinlich eine Endlos-Serie. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber dieses Single-Dasein, zu sagen, okay, es ist jetzt meine Phase, ich bin jetzt Single. Ich bin zufrieden in diesem Zustand, wie es jetzt gerade ist. Materielles hatten wir schon immer wieder angesprochen. Zachäus hat den Blick auf Materielles gehabt. Haben wir Zufriedenheit mit dem, was ich habe? Oder sind wir ständig angetrieben, etwas anderes zu haben? Und jetzt sage ich es ganz offen heraus, Zufriedenheit auch mit der Gemeinde. Wir sind nicht perfekt. Und ich wünschte, ihr hättet perfekte Älteste. Ich kann jetzt nur für Samuel Willi sprechen. Die sind's, ich bin's nicht. Ja, das muss man jetzt sagen. Nee, aber das ist ja auch, das ist ja der Punkt. Wir machen Fehler. Es laufen Dinge schief. Wir kommunizieren manchmal nicht richtig. Ist so. Manchmal bin ich auch voreilig und mach schon mal und dann weiß keiner und fühlt sich jeder überfahren. Wir sind natürlich dann auch unterschiedlich von den Empfindungen her. Manchen kann es nicht schnell genug gehen. Manche muss man eben langsam mit reinnehmen. Leute, wir sind keine perfekte Gemeinde. Perfekt ist auch nur Jesus. Und ich weiß, dass Erwartungen immer da sind, wie der Älteste oder die Ältesten oder die Diakone, wie die alle entscheiden sollen, wie es am idealsten laufen soll. Ich weiß es, wirklich. Und wir ringen drum. Wir suchen täglich den Herrn und ringen drum im Gebet, dass wir das Amt, was uns Gott anvertraut hat, so ausfüllt, wie es er möchte. Nicht wie Menschen will, das schaffen wir eh nicht. Aber wie es Gott will. Und daher kann es sein, dass man manchmal unzufrieden ist mit seiner Gemeinde. Aber was ist der Punkt bei Zufriedenheit? Dankbarkeit. Und das ist übrigens der Wille Gottes, der sagt, seid dankbar in allen Dingen. Betet, seid fröhlich und seid dankbar in allen Dingen. 1. Thessalonicher 5, 17. Das ist der Wille Gottes für euch. Seid dankbar für die Gemeinde. Und wenn du Probleme hast mit einzelnen Personen, mit Dingen, auch wie wir was machen, bet für uns. Man darf uns ganz Dinge sagen in Liebe, ganz klar, aber bet für uns. Zufriedenheit mit der Gemeinde. Zufriedenheit mit deinem Hobby oder treibt dich das ständig um? Ist es ständig dein Beweggrund, irgendwas zu machen, irgendwas zu schauen, irgendwas zu blicken, zu ersteigern? Dank eBay kommt man ja heute an alles ran. Und wie schon gesagt, der Teufel ist dabei, uns unzufrieden zu machen. Mit deiner Ehe, mit deiner Gemeinde, mit deinem Leben, mit deinem geistlichen Leben, mit deinem Körper. Oh, da arbeitet er gern daran. Je unzufriedener du bist, desto ineffizienter wird dieses Evangelium. Und Jesus war zufrieden mit seinem Dienst. Er hat ihn mit Freude gemacht, weil er wusste, was es bedeutet, wenn er es nicht macht. Und auch für uns, wenn wir dieses Evangelium weitergeben dürfen, ist es doch eine Freude, dass wir so eine gute Botschaft haben in einer Zeit, die so furchtbar finster geworden ist. Wir haben es immer wieder auch vom David gehört, aber gerade die skandinavischen Länder, die haben einen hohen Lebensstandard, aber höchste Selbstmordrate. Zufriedenheit? Dankbarkeit? Als Paulus schreibt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, in Philipper 4,13, meint er im Kontext nicht, dass er alles kann. Das war oft eine falsche Exegese, die man angewandt hat an dieser Stelle, dass Paulus zu allem fähig wäre. Ne? Paulus konnte plötzlich schwimmen, weil Jesus das macht. Ne? Paulus konnte in allen Sprachen sprechen, weil Jesus das macht. Das steht da nicht. Im Kontext steht da was anderes. Da steht, dass er in jeder Situation zufrieden sein konnte, weil er Jesus hatte. Egal, ob er arm oder reich war, ob er viel hatte oder wenig hatte, er konnte sein, weil Christus bei ihm war. Das ist diese Dankbarkeit in allen Dingen, egal was kommt. Das ist das, was Paulus im Philipperbrief meint. Und so hat Jesus auch gelebt. Und wisst ihr was? Rein materiell hatte Jesus wie viel? Fällt mir auch nichts ein. Mir fällt nichts ein. Ein paar Fische hatte er, die sind mal in die Pfanne gesprungen oder so weiter. Aber das war's. Er hat wirklich aus der Hand Gottes täglich gelebt. Er hatte sehr wenig und war zufrieden mit seinem schwierigen Dienst. Für was steht Jesus noch? Was will Zachäus sehen? Und das muss uns einfach auch klar sein, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Jesus nicht angenommen haben. Zum Beispiel Vergebung, Versöhnung. Ich bin jetzt gerade mit jemandem im Gespräch, der Jesus nicht kennt. Das kann ich jetzt so frei sagen, den kennt ihr nicht, ist so durch entstanden. Und da war ganz viel im Argen mit dem Elternhaus. Und dann habe ich mit ihm über das Thema Vergebung gesprochen. Und das war erstmal unmöglich. Wir haben ein längeres Gespräch gehabt, er hat es mittlerweile seinen Eltern vergeben und hat gesagt, es war gut. Es war gut. Dann habe ich gesagt, ja, es war gut, weil Jesus es möglich macht. Jetzt bin ich gespannt, was daraus wird. Es ist diese Rettung der Ewigkeit, was auch unsere Botschaft ist und bleibt. Und das ist das, was wir hinaustragen. Warum sind wir hingehende Gemeinde? Nicht, weil die Emanuel-Gemeinde toll ist. Nicht, weil sie einen wunderbaren Pastor hat. Hat sie nicht. Auch nicht, weil wir tolle Kreise haben, sondern weil wir eine Botschaft haben von Klarheit des Evangeliums. Es gibt nur einen, der rettet, und das ist Jesus Christus. Nicht materielles, keine andere Religion, kein anderer Glaube. Jesus ist eh keine Religion, Jesus ist Beziehung. Und das ist unsere Botschaft in Klarheit und Wahrheit. Und daran steckt übrigens auch ganz viel Liebe. Und dankbar sein, dass wir das wissen und weitergeben dürfen. Ihr kennt das Wort von Paulus, präge, das Wort stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Und genau das ist es eigentlich, was wir als Auftrag bekommen haben aus 2. Timotheus 4,2. Dieses Evangelium muss sich immer gut anfühlen. In der Zeit sind wir auch angekommen, dass es gut anfühlen muss, dass es passen muss. Das ist aber nicht das, was die Bibel bezeugt, sondern da steht, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Das heißt, den Zeitpunkt wird nicht erkannt von uns, sondern macht Gott. Wisst ihr, wenn ich immer darauf warte, dass ich ein geistliches Gespräch führen kann, wenn ich mich wohlfühle, wenn alles stimmt, könnte ich gar kein geistliches Gespräch führen. Das meine ich jetzt auch beruflich. Wenn das immer davon abhängig wäre, nach meinem Wohlbefinden, wird es eine unglaublich herausfordernde Zeit. Und ich weiß, und ich mache mir da auch nichts vor, dass es an so einem Pommesstand, wenn es heiß hergeht, auch herausfordernd sein kann. Aber genau da geht es doch darum, dass wir anfangen, das zu leben und wiederzugeben, was Jesus uns anvertraut hat. Ich finde es so spannend, dass Zachäus Jesus suchte. Und wir lesen dann auch, und er konnte es nicht, weil er von klein von Gestalt war. Er war klein. Er konnte ihn nicht sehen. Da gab es wohl größere damals, die haben ihn den Blick auf Jesus versperrt. Was ich aber auch interessant finde, er hat sich dann aufgemacht und einen Maulbeerfeigenbaum erklettert. Das ist übrigens wirklich ein Baum. Ja? Gibt schöne Bilder, riesiger Baum. Und er ist da hochgeklettert, weil er Jesus sehen wollte. Ich muss mir das immer vorstellen, wenn unser Bürgermeister oben auf dem Baum rumkrapselt, um irgendwelche Veranstaltungen zu sehen. Oder unser Bundeskanzler Olaf Scholz, ne, wenn man den auf dem Baum hochhelfen müsste, um das zu sehen. Hört sich irgendwie komisch an, ist es auch. Ein Oberzöllner ist auch in der damaligen Zeit nicht auf den Baum geklettert, aber man sieht die Bereitschaft von Zachäus, Jesus zu sehen. Dieses Riesenhindernis vor Augen, ich möchte eigentlich ihn sehen und ich bin auch bereit, diesen Weg, der erstmal so gesellschaftlich nicht anerkannt ist, zu gehen. Ich möchte heute Morgen auch mal dich fragen, was ist denn eigentlich dein Maulbeerbaum? Ist es dein Stolz, deine Ehre? Ist es deine Vorstellungen? Vielleicht, weil viele Dinge schiefgegangen sind, weil viele Herausforderungen da waren, weil Jesus ja auch nicht immer so reagiert, wie wir das wollen. Ach, was haben wir denn immer schon für schöne Vorstellungen? Mein Wille geschehe, gell? Steht aber so gar nicht in der Bibel. Was ist dein Maulbeerbaum, wo du sagst, da müsste ich hoch, den müsste ich überwinden, um vielleicht auch wirklich Jesus voll zu sehen, zu erfahren. Zachäus hat es gemacht. Zachäus ist auf diesen Maulbeerbaum geklettert, weil er Jesus sehen will, weil er weiß, für was Jesus steht, nämlich für eine unglaubliche Liebe, für dieses Evangelium, für Rettung, für Ewigkeit. Ich finde es interessant und es hat mich schwer beschäftigt, was ist mein Maulbeerfeigenbaum, der da steht, wo ich nicht bereit bin, hochzuklettern, diesen letzten Schritt zu machen, mich ganz auf Jesus einzulassen. Was hält dich noch fest? Wo hält die Welt vielleicht dich heute noch fest? Ehre, Stolz, materielle Dinge? Wir haben es in Matthäus gelesen, der Jüngling ist ziemlich traurig, als Jesus ihm aufklärt. Er macht alles, das Gesetz hält er, das lassen wir mal so stehen. Und dann sagt Jesus, dann verkauft doch alles. Und dann ist er traurig und geht, weil er war wohl sehr reich. Er war wohl nicht bereit herzugeben, aufzugeben. Das Interessante ist, Zachäus steigt da hoch und dann sieht ihn Jesus. Ich mag es mir, die Situation immer vorzustellen, aber da sind viele Menschen und Jesus war bereit, da hochzuschauen auf diesen Baum, um ihn zu sehen. Jesus sieht ihn. Und was ich heute Morgen auch fröhlich sagen kann, Jesus sieht auch dich. Er sieht dich in deiner Situation, vielleicht hängst du gerade noteilend an so einem Ast. Ne? So ein Baum hat ja auch gewisse Herausforderungen. Manche Äste halten ein, manche muss man vielleicht nochmal nachgreifen. Vielleicht ist es gerade dein Kampf, dass du da ringsrum oben drauf zu bleiben. Jetzt hast du dich überwunden, aber Jesus sieht das alles. Jesus ist allwissend, allgegenwärtig und er ist da. Er sieht dich und ihm entgeht das nicht. Auch nicht, wie es dir gerade geht, auch nicht, wie es gerade läuft. So groß ist Gott. Und dann finde ich diese Reaktion so schön von Jesus, als er dann ruft und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Jesus sagt es in einer Klarheit, sagt er, jetzt komm runter, ich muss in dein Haus gehen. Das ist übrigens der Anfang für Veränderung. Jesus in meinem Haus, Jesus in my house, singen wir das ja immer so schön. Oder haben wir mal gesungen. Jesus in meinem Haus, Jesus in meinem Leben. Und Jesus nach Johannes will Wohnung nehmen in deinem Leben. Er will leben in deinem Leben. Nicht nur als Gast, der wieder hoffentlich schnell weiterreist, bevor es unangenehm wird zum Thema Vergebung, Versöhnung und Gemeinde, sondern er will leben, Lebensinhalt auch sein. Und in jeden Bereich deines Lebens, in jedes Zimmer deines Lebens will er kommen. Frage ist natürlich, ob wir ihm die Türen öffnen in die Zimmer meines Lebens mit Liebe und Versöhnung. Aber ich finde es so schön, dass Jesus das in Klarheit sagt. Ich muss da rein, sonst kommt da auch keine Veränderung, Zachäus. Und genau das ist doch das Evangelium, was wir ja auch weitergeben wollen, dass Menschen Jesus erkennen und bekennen. Das ist doch der Grund, warum wir auch hier sind. So schön wie das ist mit euch, ein Grund ist es, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass sie eben Jesus in ihr Haus einladen und dass der Herr dort bleibt für die Ewigkeit. Ich weiß, wir haben viele gute Ziele beruflich, wir wollen studieren manche, wir wollen dies und das. Aber wisst ihr was, es bleibt ganz wenig übrig am Ende, wenn es um die Ewigkeit geht. Und vielleicht kommt es ja dann mal dazu, dass jemand vorbeikommt in der Ewigkeit und sagt, hey, wegen dir bin ich auch hier. So schön. Jesus lädt sich selber ein, ist sehr untypisch in der damaligen Zeit, weil man eingeladen wurde. Wir müssen auch im Orient denken, man begibt sich in die Schutzgemeinschaft eines Hauses und so ein Gastrecht war, dass der Gastgeber mit eigenem Leben verbürgte, dass du in dieser Zeit sicher bist. Ne? Wir lesen das so schön auch im Psalm 23, im Angesicht meiner Feinde kommen wir zusammen. Warum? Weil sie im Haus des Herrn sind. Und dann kannst du da sein, weil da durfte keiner die Waffe heben, sonst warst du des Todes. Das ist übrigens teilweise heute noch so in manchen Gebieten des Orients. Wenn du das Gastrecht ausgesprochen worden ist, was nicht leicht ausgesprochen wird, dann bist du da drin. Und dann finde ich so schön, und das finde ich auch toll, wie Zachäus das macht, denn er steigt eilends herab. Kann man vorstellen, dass das wahrscheinlich mit gewissen Peinlichkeiten erfüllt war, eilends von einem Baum runterzusteigen, der groß ist. Das gibt manchmal Abzug auf der B-Note. Aber er nahm ihn auf mit Freuden. Seine Freude ist so groß, dass er da jetzt nicht vorsichtig runter wollte, sondern eben das direkt angehen wollte. Und mit Freuden nahm er Jesus auf. Wie können wir ermöglichen, dass Menschen in Kontakt kommen mit Jesus mit Freude? Indem wir anfangen, das zu leben, in der Liebe bleiben, in der Vergebung bleiben, selber in der Freude sind. So haben wir die Möglichkeit, auch anderen diese Freude wiederzugeben. Und nochmal, Freude ist ein Teil von Wille Gottes für unser Leben, dass wir uns freuen. Warum? Weil wir alles hergeben können. Jesus kann uns niemand nehmen. Die Römer haben die Christen stark verfolgt. Aber die Römer erkannten eins, sie haben erkannt, dass die Christen bereit waren, für Jesus sogar zu sterben. Und dann haben die Römer darüber nachgedacht, wenn es sich lohnt, dafür zu sterben, lohnt es sich vielleicht auch dafür zu leben. Und das hat eine tiefe Veränderung in der römischen Gesellschaft geschaffen, bis zur konstantinischen Wende, aber das ist Historie. Aber es war Missionierung, mit Freuden, mit Hingabe, mit dem ganzen Leben. Und das ist dieser hingehende Jesus. Und das Erste, was natürlich kommt, als er in das Haus des Zachäus einkehrt, es wird gelästert. Ich finde es spannend, das ist die Reaktion ja heute auch, was wir erfahren, wenn es um Jesus geht. Oh, wie kann man nur, ach und ihr und euer Jesus. Es war damals nicht anders. Man hatte damals Vorstellungen, wie Jesus sein sollte und Jesus hat sich davon aber nicht beeinflussen lassen, weil er eben in völliger Zufriedenheit und Gehorsam Gott gedient hat. Und dann war es auch egal, was andere sagten. Und ich möchte einfach Mut machen, diese Lästerung, dieses Murren. Ne? Murren ist ja eigentlich aus dem Alten Testament Aufbegehren gegen Gott. Das ist nicht nur ein Grummeln, wie ich das gerne mache. Ich bin ja ein Grummler. Ne? Wenn du mit mir Stress hast, dann grummle ich nach. Oh, das ist doch alles. Und überhaupt, wie kann man nur? Und dann hörst du mich durchs ganze Haus grummeln, rauf und runter. Bin ein Grummler. Aber das ist mit Murren nicht gemeint. Murren ist ganz klar Ablehnung und Auflehnung gegen Gott. Haben wir im Alten Testament öfters mit dem Volk Israel. Wenn sie murrten, heißt das nicht, dass sie gekrummelt haben, sondern sich gegen Gott aufgelehnt haben und ihn abgelehnt haben in dem Moment. Und er ist eingekehrt, bei einem sündigen Menschen zu beherbergen. Ja, genau darum geht's. Das ist dieser Auftrag auch für uns als Gemeinde, dass wir dort einkehren, wo Gott uns haben möchte. Als Beispiel die 50-Jahr-Feier Pommesstand. Da will uns Gott wohl haben. Wir sind von der Gemeinde eingeladen worden, also offensichtlicher kann man es nicht mehr machen. Und Pommesstand, ich meine, da muss ich jetzt wirklich nicht mehr viel sagen, oder? Also das habe ich euch hoffentlich genug schmackhaft gemacht. Übrigens spannend, ne? Da dürfen wir Salz und Licht sein. Salz, Pommes. Aber das ist so schön, ne? Das ist so schön, was wir da für Möglichkeiten haben und was Gott uns da schenkt. Und dann ist er in das Haus von Zachäus. Und wisst ihr was? Als dann Jesus in seinem Haus ist, kommt die Veränderung. Was macht denn Zachäus? Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Das ist der höhere Satz, den man damals für Schadensersatz eigentlich leisten musste. Zachäus kann plötzlich das Ganze loslassen. Zachäus kann sogar den Reichtum und das Geld loslassen. Unvorstellbar in unsere Zeiten mit den materiellen Vorstellungen. Aber er ist bereit loszulassen, er ist sogar bereit Schadensersatz zu leisten, noch mehr da, wo er betrogen hat. Das ist diese Veränderung, die auch nur Christus machen kann, wenn wir ihn einladen in unser Herz und Platz und Wohnung nehmen lassen in unserem Leben. Und ich kann nur dazu einladen, egal ob du Jesus nicht kennst, lad ihn in dein Herz ein. Egal ob du schon seit Jahrzehnten, ja gefühlt Jahrhunderten mit Jesus gehst, lass ihn rein in jeden Raum deines Lebens. Dass wir eben Salz und Licht sind. Dass er uns erkennt. Und dann ist Veränderung möglich. Und dann kommt dieser Satz, wo Jesus seinen Auftrag ganz klar formuliert. Denn der Sohn des Menschen, das ist das, was Daniel in Daniel 7 ihm diesen Titel schon gegeben hat, in weiser Voraussicht, was kommen wird, ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist unser Auftrag und das ist das, was er vorgeben möchte. Und wie suchen wir? Und das ist auch der Abschlussgedanke in diesem Auftrag. Wir suchen, was verloren ist, indem wir anfangen zu lieben, was verloren ist. Indem wir anfangen, uns zu lieben. Und wenn wir den 1. Korinther 13, 1 bis 13, das Hohelied der Liebe lesen, was ist das denn? Das ist das, wie Gott uns liebt und das ist das, wie wir lieben dürfen. Und wisst ihr, was diese Liebe Gottes zusammengefasst ist? Das ist eigentlich, dass wir einander bestaunen dürfen, was Gott Wunderbares geschaffen hat. Wenn ich dich sehe, sehe ich etwas wunderbar Gemachtes von Gott. Und das ist erstmal Anspruch an jeden Menschen. Und das ist doch das, wie wir es leben dürfen. Dass Gott mich wunderbar gemacht hat, ganz klar, ganz klar. Aber das hat den anderen wunderbar gemacht. Ne? Das ist das, wo wir uns gegenseitig unterstützen dürfen. Und er will diese Freundschaft und lebendige Beziehung, dass wir das leben. Und das geht nur durch Leben des Evangeliums und weitergeben in der Freude. Als Jesus in Matthäus 28 diesen Auftrag gibt, lesen wir, dass die Jünger erstmal zweifelten. Das passiert im Vorfeld. Sie zweifeln an dem, wie es weitergeht. Sie zweifeln daran, was gerade passiert. Und vielleicht geht es dir gerade genauso. Aber Jesus setzt diesen Zweifeln einen klaren Auftrag gegenüber, nämlich lass dieses Evangelium laufen. Wir wissen auch aus der Geschichte, das ist erstmal nicht so gelaufen. Sie haben sich in Jerusalem versammelt, sie haben Gütergemeinschaft gelebt, das war ganz toll. Aber bewegt in die Welt hat sich nichts. Erst als Jesus Verfolgung geschenkt hat, hat sich was bewegt. Aber dann hat es geknallt in der Welt. Dann ging nämlich die ganze Botschaft um die Welt, in der römischen Welt und drüber hinaus. Vielleicht auch für uns, ne? Vielleicht gibt es da gerade Dinge, wo wir kämpfen müssen. Und vielleicht ist es gerade die Chance, jetzt erst recht Evangelium weiterzugeben. Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist das Evangelium. Menschen sind ohne Jesus verloren und Menschen gehen ohne Jesus in die Hölle. Ist so, sagt die Bibel in aller Klarheit. Wir haben den Schlüssel dazu in der Liebe, dass Menschen nicht verloren gehen und nicht in die Hölle gehen, sondern wir haben das Evangelium, was wir weitergeben dürfen. Und da steckt am meisten Liebe drin. Und das ist unser Auftrag. Das dürfen wir in der 50-Jahr-Feier machen. Das dürfen wir jetzt schon ins Gebet gehen für diese Begegnungen. Und wir dürfen jetzt schon das umsetzen und leben, dass Jesus da ist und der Herr ist. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du der Herr bist, dass du alles in der Hand hältst und dass du der bist, der uns auch Zufriedenheit und vor allem Dankbarkeit lehren kann, weil du selber so gelebt hast. Du hast gelebt im vollen Blick auf den Herrn, du hast gelebt in voller Liebe und Hingabe auf Gott. Und das dürfen wir von dir lernen täglich. Und dieses Evangelium, diese rettende Botschaft darf raus. Und so lern uns Zufriedenheit, damit wir anfangen, Salz und Licht zu sein, da wo du uns reinstellst, in die Familie, in Arbeit, in ein Hobby, in die 50-Jahr-Feier. Und ich danke dir für all die Möglichkeiten, die du uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen aus deiner Hand und dass du auch Vergebung schenkst, wenn die Dinge schief gehen. Amen.